beeinträchtigte Kind dürfte selbst von einer Mauer ins Wasser gesprungen sein und wurde dann mitgerissen, wie Klaus Schönherr berichtet.
Gegen 11.30 Uhr wird die Leitstelle Tirol über einen möglichen Ertrinkungsunfall am Inn mitten in Innsbruck informiert. Unweit der Klinik ist laut ersten Informationen der Polizei ein Kind ins Wasser gesprungen. Warum, das ist unklar. Ein anwesender Lehrer ist gleich und offenbar ohne zu zögern nachgesprungen. Nach gut 100 Metern im Wasser haben beide so noch vor dem Eintreffen der zahlreichen Helferinnen und Helfer wieder festen Boden unter den Füßen gehabt. Der Lehrer ist mit dem Buben den Ersthelfern bereits am Ufer entgegengekommen. Unterkühlt und mit einer Beinverletzung ging es in die Klinik. Jetzt laufen die Ermittlungen zum genauen Hergang.
England hat mit Thomas Tuchel einen neuen Teamchef. Der 51-jährige Deutsche hat ab 1. Jänner 2025 vorerst bis zum Ende der Qualifikation für die WM 2026 einen Vertrag unterzeichnet. Die Erwartung an Tuchel ist riesengroß, Wolfgang Eichinger.
Naja, der Auftrag des englischen Verbandes an den neuen Teamchef Thomas Tuchel lautet, England nach 1966 zum zweiten Mal zum WM-Titel führen. Der zweite Stern auf dem Trikot soll her.
Try to put a second star on the shirt to make our dream come true. I want to help to make it happen.
Die Mission Weltmeistertitel, ein Riesendruck natürlich für den neuen Teamchef. Tuchel aber vollkommen egal.
This is always the last thing I think about and I don't feel it so much. My love and my passion for the game is always much more than the downside of it.
Und Prinz William höchstpersönlich hat sofort eine Grußbotschaft an Thomas Tuchel gerichtet mit den Worten, es sei eine Generation von talentierten Spielern und ein neuer Trainer, der jetzt das Ruder übernehme. Thomas, ich wünsche dir viel Glück, wir stehen alle hinter dir. Und als Präsident des englischen Verbandes ist der britische Thronfolger auch der Chef von Thomas Tuchel.
Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner.
Ja, und von England geht's zurück nach Vorarlberg. Ich hoffe, wir haben hier kein englisches Wetter, kein Regen, denn ich bin mit dem Fahrrad da und würde jetzt dann nachher gern heimfahren.
Ja, ein paar allerletzte Regentropfen gibt's noch. In Summe wird die Nacht aber trocken, locker bewölkt und dank Föhn stellenweise sehr mild. Morgen probieren wir es einfach nochmal mit dem Sonnenschein. Das sollte sich dann auch der Nebel im Rheintal am Bodensee so circa ab Mittag auflösen. Es wird auch wieder föhnig bei 18 und maximal 23 Grad. Einen Sonne-Wolken-Mix gibt's dann am Freitag.
Wir blicken auf die Straße. Das ist der Radio Vorarlberg Verkehrsservice um 20.04 Uhr.
Es sind uns keine Verzögerungen mehr gemeldet, aber der Ambergtunnel in Richtung Tirol, der ist wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten gesperrt. Die Sperre dauert noch bis ca. 5 Uhr früh. Vielen Dank für Ihre Hinweise. Immer gerne an die 0800 20 4000.
Radio Vorarlberg Nachrichten. Die Tageszusammenfassung in einfacher Sprache.
Gestern haben die Parteien ÖVP und FPÖ Gespräche wegen einer möglichen Zusammenarbeit als Regierung geführt. Die ÖVP äußerte sich danach nicht zu den Inhalten der Gespräche selbst. ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer machte aber klar, dass er mit FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht zusammenarbeiten will. Heute warb die FPÖ trotzdem um die ÖVP als Koalitionspartner. Unsere Hand bleibt ausgestreckt, sagte Kickl. Heute hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im Parlament in Kiew in der Ukraine eine Rede gehalten. Dabei stellte er seinen sogenannten Siegesplan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor. Mit dem Plan soll die Ukraine gestärkt werden. Russland muss den Krieg gegen die Ukraine verlieren, sagte Zelensky. Ein wichtiger Punkt darin ist der Beitritt der Ukraine zur NATO. Zelensky forderte eine sofortige Einladung der NATO. Außerdem soll die Ukraine Langstreckenwaffen von Verbündeten, etwa gegen Ziele in Russland, verwenden dürfen, sagte Zelensky. Das erlauben die Verbündeten im Westen bisher nicht. Die Polizei in Österreich bekommt im Kampf gegen Fluchtfahrer 1600 sogenannte Stopsticks. Das ist eine Art Nagelsperre. Diese Stäbe mit Nägeln können von der Polizei schnell auf Straßen aufgelegt werden, um Autofahrer zu stoppen. Zum Beispiel sollen Autofahrer gestoppt werden, die nach Straftaten auf der Flucht vor der Polizei sind. Durch die Stopsticks geht die Luft aus den Reifen. Da die Reifen nicht platzen, kann man das Auto noch kontrollieren. Das Auto wird schwieriger lenkbar und kommt dann zum Stillstand. Das ist für andere Menschen und Autofahrer nicht so gefährlich. Das waren Nachrichten in einfacher Sprache, gelesen von Arthur Treinacher.
Radio Vorarlberg, Kultur. Mit Annette Raschner.
Sie stammt aus Vorarlberg, lebt in Wien, ist als Schauspielerin aber immer wieder auch hierzulande zu erleben. Derzeit probt Maria Flieri für das Solo Die Katze Eleonore von Karin Jess im Theater Kosmos in Bregenz. Die neue Produktion des Ensemble für unpopuläre Freizeitgestaltung feiert am 25. Oktober als österreichische Erstaufführung Premiere. Das Stück wurde letztes Jahr mit dem renommierten Mülheimer Dramatikpreis ausgezeichnet.
Ich bin jemand, die gern probt, also dieser Prozess des Probens ist was, was mich eigentlich am glücklichsten macht, weil man viele Dinge auch über sich selber erfährt, in Beziehung steht, in dem Fall jetzt mit der Regie, aber auch mit der Figur und wenn es gut läuft, auch wahnsinnig viel Spaß hat, dann beginnen die Vorstellungen, die natürlich erstmal bei einer Premiere mit einer riesen Aufregung verbunden sind, die man dann halt versucht, mit verschiedenen Mitteln in den Griff zu kriegen. Und dann gibt's den Austausch mit dem Publikum, der auch eine irrsinnige Qualität hat.
Sagt Maria Flieri. Im heutigen Kulturmagazin spricht sie über die vielen Freuden und wenigen Leiden ihres Berufes, über die Geborgenheit mit Sprachinseln und das Glück, sich mit gesellschaftspolitisch wichtigen Themen auseinandersetzen zu können. Das Frauenwahlrecht ist dann auch noch ein Thema in unserer Sendung im Rahmen der Reihe Schätze aus dem Landesarchiv. In Vorarlberg durften Frauen nämlich schon viel früher wählen als in vielen anderen Ländern der K&K-Monarchie, aber auch anderer Staaten, wie beispielsweise unserem Nachbarland, der Schweiz.
Gesprächskultur. Der ORF Vorarlberg Kulturpodcast.
Stellen Sie sich vor, Sie wollen nicht mehr als die Person leben, in deren Haut Sie seit mehr als 40 Jahren stecken. Stellen Sie sich weiter vor, Sie beschließen den Übergang in eine neue Identität, und zwar keine menschliche, sondern eine tierische.
Die Katze Eleonore von Karen Jess heißt die neue Produktion des Ensemble für unpopuläre Freizeitgestaltung, kurz Unpop, die am 25. Oktober im Theater Kosmos in Bregenz als österreichische Erstaufführung Premiere feiert. Es handelt sich um einen Monolog, den die Vorarlberger Schauspielerin Maria Flieri sprechen und spielen wird. Maria, die Entscheidung, in aller Konsequenz als Wildkatze zu leben, klingt doch ziemlich abgefahren, oder?
Erstmal ja, das macht auch die Qualität dieses Stückes aus, dass jemand so einen radikalen Schritt macht, eine Frau beschließt, aus ihrem konventionellen Leben auszusteigen und diesen Schritt zu machen, sich quasi aus der Gesellschaft zurückzuziehen, ihren Job zu kündigen, alle menschlichen Beziehungen zu kappen und sich zurückzuziehen. Das birgt einerseits auch eine gewisse Komik, also nicht aus der Figur heraus, sondern situativ eine Komik, weil Menschen mit eben dieser Feststellung konfrontiert werden und die Reaktionen natürlich dann dementsprechend sind, also von der Ärztin oder vom Therapeuten oder vom Arbeitgeber. Aber dennoch ist dahinter eben eine doch sehr ernste und klare Feststellung, dass die Überforderung des eigenen Lebens dazu führt, dass man sagt, man muss raus, es ist der einzige Weg. Und dass sie nun beschließt, eine Katze zu werden, ist ein guter Kniff, weil einfach die Katze auch, zumindest in der menschlichen Zuschreibung, die wir ihr geben, viele Charakterzüge aufweist, die natürlich dann auf der Bühne auch was sehr Griffiges und Spannendes und auch Witziges haben.
Die zufriedene Katze, die Katze, die zu Hause schnurrt, die Katze, die sich selbst genügt.
Die Katze, die eine gewisse Tiefenentspannung hat, die eben Eleonore in ihrem Berufsleben gar nicht hat, sondern extrem unter Stress ist.
Und sie ist Immobilienmaklerin.
Genau, und sie wünscht sich eben diesen Rückzug, wünscht sich diese Ruhe, wünscht sich dieses bei sich sein können und weg zu sein von dieser permanenten Ablenkung, dieser permanenten Reizüberflutung und sich den wesentlichen Dingen eines Lebens, also was ja ein Tier viel, viel eher macht als der Mensch, nämlich es geht ums Essen, es geht ums Schlafen und es geht ums Sein. Und das kann das Tier natürlich. Der Mensch ist ja permanent gestört oder lässt sich leicht ablenken oder ist abgelenkt durch Beziehungen, durch beruflichen Stress, durch soziale Medien, was halt alles immer auf uns einprasselt. Ne?
Wie gut beherrschst du selbst die Tiefenentspannung?
Auch immer besser. Mit Yoga und mit Meditation versuche ich dem nahe zu kommen. Aber natürlich, also kurz vor einer Premiere von einem Solostück bin ich auch nicht tiefenentspannt.
Es ist ja dein erstes Solo seit 10 Jahren.
Genau, 2014 hatten wir das letzte Solo mit die Herold Flieri. Das war von Hollywood nach Uganda. Eine Bearbeitung von Barbara Herold des Romanes von Jane Bassman. Und davor war ja unser erstes Stück, Covergirl, das war auch ein Solo.
2008.
Genau,
ja. Aber über die Herold Flieri reden wir noch. Bleiben ja. Wir zunächst beim Solo. Was bedeutet es, ein Solo zu erarbeiten? Fühlt man sich da manchmal bei den Proben auch ein bisschen alleine?
Nein, bei den Proben eigentlich gar nicht. Das Schöne an einem Solo ist tatsächlich, dass es die einzige Situation ist in einer Probe, wo es das ausgewogene Verhältnis zwischen Regie und Schauspiel gibt. Weil ansonsten sind ja die SchauspielerInnen immer in der Überzahl. Und so ist es ein sehr, finde ich, angenehmer Prozess auf Augenhöhe, one-on-one sozusagen. Und es fließt schön ineinander, was dann schon einsam ist, dass man, gut, Text muss man auch immer alleine lernen, das bleibt ja sonst auch nicht aus, aber dass man halt keine Kolleginnen oder Kollegen hat zum Austausch. Ne? Also man geht sozusagen mit der Figur, wie man sonst auch schwanger geht, aber sonst kann man nach der Probe sich mit den Kolleginnen auf Schauspielebene dann noch austauschen. Das bleibt natürlich aus und das kreist dann permanent sozusagen im Kopf. Also das ist schon, das merke ich schon, dass es so ein bisschen wie ein Rückzug ist tatsächlich. Was mir hier auch leichter fällt als in meinem Alltagsleben in Wien. Ne? So bin ich in meiner Kapsel und beschäftige mich jetzt eigentlich, es bleibt ja nicht aus. Es ist beim Aufwachen ist der Text da, beim Einschlafen ist der Text da. Also es ist schon so ein bisschen wie ein permanenter Rückzug in diese in diese Welt.
Was bedeutet es, eine Wildkatze zu spielen? Was bedeutet es auch in Sachen Körperlichkeit im Stück? Du hast ja, glaube ich, auch ein ziemlich abgefahrenes Ganzkörperkostüm, ein gestricktes.
Ja.
Bewegst du dich wie eine Katze oder ist das abstrahiert?
Es ist so, dass sich die Eleonore ja auch schrittweise annähert an das Katze-Sein. Das heißt, das wird auch Thema sein, sozusagen, wie beginnt sie diesen Prozess? Wie ist eine Katze? Wie schläft eine Katze? Wie kratzt eine Katze und so weiter? Also das kann man dann als Publikum auch beobachten, wie sie sich da hinein begibt in diese fremde Körperlichkeit. Dann ist es aber auch so, dass es ja letztendlich, sie bleibt immer noch Mensch. Ja? Also wir versuchen jetzt nicht eins zu eins eine Katzenimitation zu finden, sondern sie bleibt immer noch Mensch. Und das ist auch das, was sie akzeptieren muss im Lauf, dass das Menschsein ja trotzdem bleibt bis zu einem gewissen Grad. Und das Kostüm ist wirklich großartig. Allerdings habe ich das nicht die ganze Zeit an, sondern auch das ist ein Prozess sozusagen. Wie wächst man in dieses Fell hinein, bis sie schließlich darin sozusagen verschwindet?
Jeder traut dir natürlich zu, dass du die Rolle trägst, aber es ist ja doch so eine Sache, oder? Man hat keine Kolleginnen, keine Kollegen, die einem quasi ein bisschen unter die Arme greifen. Man muss diese ganze Spannung selbst halten. Bei einem Solo ist ja immer ein bisschen die Gefahr, dass es langweilig werden könnte.
Also jetzt, abgesehen davon, dass ich wirklich ein großer, großer, großer Fan bin von diesem Stück und von dieser Autorin.
Die auch den Mühlheimer Dramatikpreis
bekommen hat für das Stück. Genau, 2023 hat sie den gewonnen. Und was dieses Stück ausmacht, ist ja auch, dass es quasi auch in Dialog geht mit dem Publikum. Das heißt, was sich nie einstellt, ist das Gefühl, dass ich allein auf der Bühne bin, sondern ich habe eine Ansprechpartnerin. Dann gibt's auch Figuren, die in dem Stück auftauchen. Also es ist ja nicht sie allein sozusagen, sondern ich spiele dann auch den Therapeuten, die Ärztin, den Chef, die Kolleginnen und so weiter. Also es gibt dann auch quasi Dialogszenen, die das Ganze weniger zu einem gefühlten ich bin nur in meiner Welt solo machen, dann hat's eine wahnsinnige Dynamik und spielt sehr mit Überraschungsmomenten, eben auch wieder angelehnt an die Katze, die dann plötzlich irgendwo herausspringt. Also es ist dramaturgisch einfach wahnsinnig toll aufgebaut. Dennoch stehe ich allein auf der Bühne und das Anstrengendste ist natürlich, die Konzentration zu halten und die Spannung zu halten. Und trotzdem gibt's natürlich auch das Gefühl von Selbstbestimmtheit. Ne? Wenn ich Kolleginnen auf der Bühne habe, bin ich sozusagen immer in Verbindung mit denen. Wenn ich allein bin, ist es auch so ein bisschen eine Freiheit, sich selber, natürlich unter Absprache mit der Regie, aber dennoch, also man bestimmt selber ein bisschen das Tempo und die Dynamik und hat auch das Gefühl, man kann sich eigentlich auch ganz gut selber retten.
Also das ist durchaus etwas, das du auch genießen kannst.
Doch, absolut, absolut. Also es ist jetzt nach so vielen Jahren erstmal wieder ungewohnt, aber also es hat beides seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
Was sind für dich so die Freuden und Leiden deines Berufs? Also es gibt ja SchauspielerInnen, die nicht gern Text lernen. Es gibt solche, die täglichen Proben nicht so gern mögen. Wie sieht das bei dir aus?
Also wenn ich ein Stück mag, lerne ich den Text extrem gern. Also ich beschäftige mich sehr, sehr gern mit der Sprache, mit dem Text. Also ich finde, der Text ist ein schöner Begleiter, so auch jetzt in dieser Phase der Endproben, dass man immer wieder sozusagen diese Insel, diese Textinsel hat, zu der man kann, gedanklich, und sich damit beschäftigt. Also ich finde es eine angenehme Begleiterscheinung, diesen Textkreisel im Kopf. Ich bin jemand, die gern probt. Also dieser Prozess des Probens ist was mich eigentlich am glücklichsten macht, weil man viele Dinge auch über sich selber erfährt, in Beziehung steht, in dem Fall jetzt mit der Regie, aber auch mit der Figur. Und wenn es gut läuft, auch wahnsinnig viel Spaß hat. Also es ist ja auch dann letztlich ein total kindlicher Vorgang, ne? Also es ist Spielen. Es ist Spielen. Man spielt natürlich unter bestimmten Voraussetzungen, aber dennoch ist es ein extrem sinnlicher und inspirierender Vorgang. Dann beginnen die Vorstellungen, die natürlich erstmal bei einer Premiere mit einer riesen Aufregung verbunden sind, die man dann halt versucht, mit verschiedenen Mitteln in den Griff zu kriegen. Und dann gibt es den Austausch mit dem Publikum, der auch eine irrsinnige Qualität hat. Was wirklich hart ist tatsächlich. Also das finde ich wirklich, wenn man sich gesundheitlich nicht auf der Höhe fühlt oder privat irgendeinen Stress hat und man einfach so funktionieren muss. Also das ist wirklich, kann manchmal auch hilfreich sein, dass man weiß, ja, ich muss jetzt trotzdem, es hilft ja nichts, ja, ich kann mich jetzt nicht krank melden, weil sonst findet es nicht statt. Aber das ist manchmal schon wirklich hart an der Grenze. Also ich war jetzt am Theater der Jugend im Frühjahr und da war ich wirklich krank und dann eine Doppelvorstellung zu spielen, wenn man wirklich krank ist, ist nicht so lustig. Also das immer funktionieren müssen, ist schon was einen stressen kann. Und wenn man, wie wahrscheinlich die meisten SchauspielerInnen, auch leicht neurotisch ist und dann super achtsam ist auf körperliche Zeichen, also das beschäftigt einen dann schon. Bin ich fit genug, werde ich eh nicht krank und so weiter. Also das ist schon was einen stressen kann, ja.
Zumal du doch eine recht viel beschäftigte Schauspielerin bist. Im November findet ja auch die Wiederaufnahme von Das Rote vom Ei zum Thema Schwangerschaftsabbruch im Wiener Kosmostheater statt. Das ist eine Produktion von Die Herold Flierier AT, die du gemeinsam mit Barbara Herold mitbegründet hast. Wie sehr magst du es denn, dich so sehr mit Themen zu befassen, wie es immer bei den Produktionen von Die Herold Flierier AT ist? Diesmal eben das Thema Schwangerschaftsabbruch. Da geht sie ja wirklich immer sehr tief auch in die Thematik hinein.
Also das war auch einer der Gründe, sich selbstständig zu machen, also eine eigene Gruppe zu gründen, nämlich die Möglichkeit zu haben, sich Themen zu widmen, sich Themen selber aussuchen zu können, die einen beschäftigen. Und ich glaube schon, dass, also natürlich kann Theater auch Unterhaltung sein, ja, und Leichtigkeit und Amüsement, also dagegen ist auch nichts einzuwenden. Ich amüsiere mich auch gerne, aber ich selbst habe schon den Anspruch an mich, dass ich Themen, eben wie wir sie die letzten Jahre dann gewählt haben, auf eine Bühne bringe, die vielleicht nicht so gesehen werden oder nicht ausreichend beleuchtet werden oder dann natürlich manchmal auch einfach nur trockene Meldungen am Papier sind und sich tiefergehend mit sozialen Herausforderungen, Themen zu beschäftigen, haben Barbara Herold und ich uns einfach vorgenommen. Und was unser Mittel war oder ist, auch jetzt in der aktuellen Produktion, dass das Ganze auch nicht eben trocken und verbissen ernst sein muss, sondern auch mit einem gewissen Humor verbunden sein kann und aus verschiedenen Blickwinkeln dann einfach betrachtet werden kann.
Ist doch beachtlich, es gab seit 2008 9 Projekte im Zweijahresrhythmus. Begonnen hat es mit Covergirl über die amerikanische Soldatin Lindy England, die mit 20 Jahren in den Irak abkommandiert wurde und wegen Folter zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde. Also da ging es um die Vorkommnisse von Abu Ghraib. Dann gab es Themen wie Krisenherd Uganda, Töchter des Dschihad, Diversität, Auswüchse des Erbens und so weiter und so fort. Also wirklich sehr spannende, interessante Themen und in allen Stücken hast du mitgespielt.
Richtig, genau. Also den Verein haben wir auch damals gegründet und Barbara hat dann mit dem ersten Stück, eben Covergirl, das hat sie ja quasi für eine Schauspielerin, sprich mich, geschrieben. Und unsere Arbeit hat sich dann eben fortgesetzt. Das Ensemble wurde ein bisschen größer, also immer noch so, dass man in der freien Szene dann auch so flexibel bleibt, dass man eben an mehreren Orten spielen kann. Und wir auch meistens eigentlich über diese 2 Jahre, also in diesem 2-Jahres-Abstand, in dem wir produzieren, dann auch diese 2 Jahre meistens das Stück dann noch gespielt haben an verschiedenen Orten. Also es gab diesen fixen oder gibt diesen fixen anderen Standort des Kosmos in Wien. Und zusätzlich sind wir dann auch noch regelmäßig in Innsbruck gewesen, dann manchmal in Linz, dann in Lindau, in Kempten und so weiter. Also da gab's dann.
Und die Premiere eigentlich immer im alten Hallenbad in Feldkirch.
Genau, genau. Also da starten wir immer und haben hier unseren Vorstellungsblock. Manchmal, wenn's gut lief, sind wir dann nochmal zurückgekehrt nach Vorarlberg, nach Dornbirn ins Kulturhaus oder ins Kosmos in Bregenz. Also das heißt, die Vorstellungen waren nicht mit 7-mal dann 7 Vorstellungen und ist fertig, sondern das lief dann meistens noch über diese Zwei-Jahres-Phase dann weiter.
Was ja auch Sinn macht, wenn es so eine lange Recherchephase auch gibt.
Genau, also der Vorlauf war vor allem auch für die Barbara, also vom Beginn unserer Themenwahl bis zur Premiere sind ja oft 1,5 Jahre vergangen, weil es dann eben die lange Phase der Recherche gab oder auch der Bearbeitung von Texten oder es waren eben Schreibaufträge wie jetzt bei Das Rote vom Ei, da haben wir 3 Schreibaufträge erteilt an die 3 Autorinnen unserer Wahl zu diesem Thema und das sind ja dann auch Phasen, die manchmal ein halbes Jahr dauern oder dreiviertel Jahr.
Jetzt hat sich Barbara Herold in den, wie man so schön sagt, wohlverdienten Ruhestand begeben. Natürlich muss man da fragen, wie geht's weiter mit der freien Kompanie, die Herold Flieri AT?
Ja, der Name, die Herold Flieri, der wird sich ändern, weil der Herold-Teil ja sich zurückzieht. Gerade bin ich in Premierenvorbereitungen, aber immer wieder beschäftigt mich die Suche nach dem neuen Namen. Und dann soll es definitiv weitergehen. Es gibt noch keine konkreten Pläne, aber ich bin an verschiedenen Themen dran. Es wird definitiv mit einem feministischen Schwerpunkt sein und bleiben. Das auf jeden Fall oder vielleicht sich sogar noch verstärken. Dann gibt's auch Gedanken dazu, auch jüngere Leute ins Boot zu holen, also auf der darstellenden Seite. Und vielleicht werde ich auch einmal Regie führen.
Und vielleicht auch ein Stück schreiben?
Nein, da gibt es ein entschiedenes Nein. Nein, also was ich mir vorstellen kann, ist ein Stück zu recherchieren, also zu recherchieren zu bestimmten Personen oder zu bestimmten Themenkreisen und das dann in Auftrag zu geben, das schon. Aber also ich werde nicht mich hinsetzen und ein Stück schreiben. Da sehe ich mich nicht.
Aber die Zusammenarbeit auch mit bewährten Kolleginnen und Kollegen wie Peter Boczek oder Helga Petros, das bleibt wahrscheinlich aufrecht,
das
oder?
Bleibt definitiv auch
aufrecht. Da gibt es ja ein großes Vertrauensverhältnis.
Genau, also nach so vielen Jahren gemeinsamen Spielens auf der Bühne, wo man sich wirklich in- und auswendig kennt, in allen Extremsituationen, in allen Aufregungen, in allem Spaß, also das nicht weiterzuführen wäre absurd. Also weil das ist so eine sichere Bank, die man auch hat. Vor allem, weil sie auch ganz tolle Kolleginnen sind.
Das ist ja mal wirklich eine gute Nachricht, Maria Flieri. Lass uns noch ein bisschen über deine Entscheidung auch sprechen zur freien Schauspielerin. Du bist ja 1973 in Bregenz geboren, hast Matura an der BAKIP in Feldkirch gemacht, um dann in Wien an der Schauspielschule Kraus die Ausbildung zur Schauspielerin zu absolvieren und dann nach Stationen am Wiener Volkstheater, im Reutlinger Theater Die Tonne und am Vorarlberger Landestheater hast du 2000 entschieden, künftig freie Schauspielerin zu sein. Was bedeutet das? Ist das eine Entscheidung, die du hin und wieder auch vielleicht bereut hast? Mit all den Unwägbarkeiten, die das natürlich auch mit sich bringt.
Ehrlich gesagt, nein, habe ich nie bereut. Also die Entscheidung war auch eigentlich ein bisschen privater Natur. Also das habe ich mir immer behalten, dass ich auch sozusagen mir mein Privatleben so wichtig ist, dass ich auch jetzt nicht mein Leben für die Kunst hingebe und sage, ich kümmere mich nicht, was rundherum ist, sondern es gibt nur das Theater. Also das war ich nie und das werde ich auch nie sein. Und für mich war das damals einfach die Entscheidung, wieder zurück nach Wien zu gehen. Daraus folgt, in Wien ein Festengagement zu bekommen, das ist eh nahezu unmöglich, sage ich jetzt mal. Und dann kamen auch 2 Kinder. Also mit 2 kleinen Kindern fest engagiert zu sein, ist auch möglich. Also kenne ich auch viele Kolleginnen, aber also es ist keine leichte Übung. Und insofern war das frei zu sein mit mehr Flexibilität verbunden. Und das, also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, es lässt sich gut mit Familie vereinbaren, weil das ist natürlich ein Blödsinn. Der Beruf lässt sich nie gut mit Familie vereinbaren, aber trotzdem war es für mich persönlich damals die richtigere Entscheidung. Und nicht so angehängt zu sein, nicht so in der Verpflichtung zu stehen, sondern ein bisschen mehr Handhabe zu haben für Entscheidungen. Kann ich dieses Projekt machen? Will ich dieses Projekt machen? Geht sich das jetzt aus mit den Kindern? Geht sich's nicht aus? Ja,
das natürlich war muss man ja als freie Schauspielerin auch immer um Aufträge bemüht sein. Mittlerweile hast du ja so das zweite Bein auch in Fernsehprojekten. Aktuell in Produktion Mord in Wien und Soko Donau. Beide werden im ORF ausgestrahlt. Wie siehst du denn so dieses Wechselspiel zwischen Theater und Film? Was freut dich denn mehr?
Also ich bin ja relativ spät zum Drehen gekommen. Da habe ich das eigentlich schon ein bisschen abgeschrieben. Und dann kamen eben die ersten Aufträge herein. Ich finde es eine extrem erfrischende Abwechslung. Also weil das Theater wird natürlich nie langweilig, aber dennoch kennt man die Vorgänge, man kennt die Prozesse, man kennt sich, man ertappt sich auch manchmal dabei, dass man sich vielleicht wiederholt. Und da ein ganz neues Arbeitsumfeld wieder zu erkunden und zu erforschen, ist extrem spannend. Also weil da gibt's auch wieder dann so ein weites Feld an Techniken, an Herangehensweisen, an Menschen, die man noch nicht kennt. Und es fühlt sich komplett anders an, einen Drehtag zu haben als einen Probentag. Es ist eine ganz spannende Mischung aus natürlich Schauspiel, aber aus so vielen anderen Komponenten, die man ja dann auch nicht beeinflussen kann. Es sind so viele gegebene Umstände, unter denen man dann arbeitet. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Also mir macht das irrsinnig Spaß. Und ich habe eben seit geraumer Zeit eine Agentur. Und die Herausforderung ist tatsächlich immer zu sagen, wenn ich ein Engagement annehme, bin ich blockiert fürs Drehen und so weiter. Also diese Balance zu finden, ist manchmal nicht leicht, aber bis jetzt hat sich das immer ganz gut ergeben und habe auch ganz tolle Regisseurinnen und Regisseure kennengelernt. Und schön ist dann auch, wenn man dann im Prozess wieder entdeckt, eigentlich ist es gar nicht so anders wie Theater, obwohl alles rundherum so anders ist. Aber es gab, also mit Karl Markovic zu drehen, war großartig, also ihn auch als Spielpartner zu haben oder unter der Regie von Sabine Derflinger, das war auch wirklich eine tolle Arbeit. Also ich schätze das sehr.
Muss man ganz naiv gefragt im Film was anderes können als im Theater?
Sehr gute Frage. Es sind sicher andere Qualitäten gefragt, ja. Ich würde behaupten, dass man als Theaterschauspielerin ein weiteres und breiteres Spektrum haben muss als beim Film. Tatsächlich.
Allein durch das Live-Erlebnis auch,
ja,
oder?
Ja, genau. Ich glaube, auf der Bühne ist mehr Varianz gefragt als beim Drehen, definitiv.
Davon kann man sich ja jetzt in Kürze überzeugen, wenn du schon die Regisseure Karl Markovic und Sabine Derflinger angesprochen hast. Bei Unpop ist es Stefan Kasimir und ich habe recherchiert, das ist schon die 9. Produktion mit Unpop. Also auch da gibt es ja schon wirklich ein langes Vertrauensverhältnis eigentlich mit ihm und auch mit Ausstatterin Caro Stark.
Absolut. Stefan und ich kennen uns ja wirklich schon ewig, auch aus der Zeit noch im Landestheater, als er bei den Sommerproduktionen Regieassistenz noch damals gemacht hat. Und als dann die Arbeit mit Unpop begann 2016, wobei wir vorher schon mit dem Balk Tanztheater, da hat Stefan auch Regie geführt, schon miteinander gearbeitet haben. Das war Jelinek damals, Prinzessinnen-Dramen. Aber unsere erste Unpop-Produktion gemeinsam war Einige Nachrichten an das All von Wolfram Lotz, dem hochgeschätzten Autor. Genau, und damals hat es begonnen. Und was ich so wahnsinnig schätze am Ensemble Unpop, ist einfach die Auswahl der Stücke und der Stoffe. Das ist einfach großartig. Also da finde ich mich so sehr wieder. Und eben, es gibt dieses langjährige Vertrauensverhältnis mit Caro. Haben wir sowieso, also abgesehen von Unpop, ja auch unsere Produktionen Herold Flieri, begleitet uns Caro auch schon lange. Also da gibt es auch viel Überschneidungspunkte, auch in anderen Produktionen sogar noch. Da ist wirklich ein langjähriges Vertrauensverhältnis da, definitiv.
Maria Flieri, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, wünsche natürlich toi toi toi. Und
ja, wird schon
zu den
gehen.
Zuhörerinnen und Zuhörern muss ich sagen, also ab ins Theater Kosmos nach Bregenz, nicht ins Kulturhaus, weil Unpop ist ja jetzt in Bregenz beheimatet. Bop,
les yeux dessine des nuages et des racines d'indiscipline. Dans ma boîte, j'invente de l'air. Je converse avec des pierres et des théières. Dans ma boîte, c'est comme la caresse d'un vampire qui me sourit et qui paraisse. Dans ma boîte, une bande d'insomniaques me font des ombres en spectacle. Dans ma boîte, je rends visite à mes doutes, couleurs de vitre, et je pêche à la va-vite mes rancœurs favoris.
Vorarlberg hat gewählt. Derzeit laufen auch bei uns im Land die Gespräche zur Regierungsbildung. Das demokratische Recht der Mitbestimmung, das Wahlrecht, gab es lange nicht für alle, sondern musste mühevoll erkämpft werden. In unserer Rubrik Schätze aus dem Landesarchiv spricht Georg Fabian heute mit dem Leiter des Landesarchivs Ulrich Nachbauer über die Entstehung des Frauenwahlrechts und über die fortschrittliche Rolle Vorarlbergs innerhalb der K&K-Monarchie. Ja, Sie haben richtig gehört. Vorarlberg räumte Frauen früher ein echtes Mitbestimmungsrecht ein als andere Länder und natürlich auch als andere Staaten, wenn man etwa an unser Nachbarland, die Schweiz, denkt.
Herr Nachbauer, Frauen hatten es lange schwer, an Wahlen teilnehmen zu dürfen. Noch in den 1840er Jahren hieß es etwa, Zitat, wollte man die Weiber zulassen, so müsste man aus gleichem Grund auch die Kinder und Narren zulassen. Wann kam denn da eigentlich Bewegung rein in die altehrwürdige Monarchie?
Also 1861 musste der Kaiser wieder Landtage errichten und Kinder und Narren waren wahlberechtigt und Frauen auch. Von Beginn an, sie konnten nur ihr Wahlrecht nicht selber ausüben. Bei Frauen und Kindern, also in ehelichen Kindern, übte der gesetzliche Vertreter das Wahlrecht aus, das war der Vater bzw. Ehemann. Bei ledigen Frauen war es ein Bevollmächtigter, bei Menschen, die unter Vormundschaft und Kuratel standen, auch die entsprechenden Personen.
Wichtig für das Frauenwahlrecht wurde dann das Jahr 1909. Da gab es eine Wahlrechtsreform. Was ist denn damals genau ermöglicht worden?
Zum Verständnis ist wichtig, dass das Wahlrecht gebunden war an eine bestimmte Steuerleistung. Also jährlich mussten mindestens ursprünglich 5 Gulden an direkten Steuern entrichtet werden. Das wären heute umgerechnet ungefähr 80 Euro. Also die Hürde war nicht sehr groß. Und 1909 ist insofern ein Schlüsseljahr, als in Vorarlberg nach der Landtagswahlordnung 1909 erstmals alle Abgeordneten direkt und geheim gewählt wurden. Mhm. Also es wurden als erstes Mal Wahlurnen und Wahlkabinen eingerichtet, flächendeckend. Und zum anderen durften eigenberechtigte Frauen, das waren also ledige Frauen und verwitwete Frauen, ihr Wahlrecht selbst ausüben. Und so eigenartig das heute klingt, das war ein enormer Fortschritt, national und international, stand Vorarlberg damit in der Demokratisierung des Frauenwahlrechts an der Spitze.
Steuerzahlende Frauen, wohlgemerkt.
Steuerzahlende Frauen, mhm. Ja.
Vielleicht noch zum Zensuswahlrecht, also zu diesem Wahlrecht, das in die Steuerleistung gebunden war. Das galt bis 1918. Wer war denn da aller wahlberechtigt? Sie haben es schon ein bisschen angerissen, aber da gab es ja auch Wählerklassen und in Vorarlberg wurde dann eine gemischte Wählerklasse eingeführt 1909.
Ja, grundsätzlich waren im Landtag der Generalvikar, also der Landesbischof, war von Amts wegen Abgeordneter. Die Mitglieder der Handelskammer wählten einen Abgeordneten und übrigens waren es die Gemeinden. Und in den Gemeinden galt eben das Zensuswahlrecht. Im Übrigen waren ab 1864 auch juristische Personen wahlberechtigt, die entsprechend Steuer zahlten. Das konnte eine Aktiengesellschaft sein, ein Verein, aber auch zum Beispiel das Land selbst war wahlberechtigt, wenn es die Steuern zahlte. Der christlich-sozial dominierte Landtag wollte überhaupt ein allgemeines Wahlrecht einführen. Aber wir haben noch eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, Gesetzesbeschlüsse wurden erst nur wirksam, wenn der Kaiser zustimmte. Mhm. Und alle Reformbemühungen scheiterten meistens an Wien. Erreicht wurde dann 1902, dass 3 Abgeordnete gewählt werden konnten in einer allgemeinen Wählerklasse, hier die keine entsprechenden Steuer zahlten, hier aber nur die Männer. Auch als 1907 zum Abgeordneten des Reichsrats das allgemeine Wahlrecht eingeführt wurde, wurden damit die Frauen ausgeschlossen. 1909 wurde dann eine gemischte Wählerklasse mit 5 Abgeordneten eingerichtet. Das waren zum einen wieder die Männer, die keine Steuern zahlten und zusätzlich eben auch Frauen, also Wähler mit weniger als diesen 4 Gulden Steuerleistung, mhm, und da auch wieder die Frauen.
Und auch das war ja fortschrittlich, nämlich jetzt nicht nur die Frauen, sondern diese gemischte Wählerklasse an sich, meine ich jetzt, weil in anderen Ländern etwa Adelige oder Großgrundbesitzer bevorzugt worden sind.
Ja, Vorarlberg war insofern von Beginn an das Wahlrecht demokratischer. Man muss nur über den Adelberg nach Tirol schauen, wo die Prälaten eigene, also die Äbte zusammen Abgeordnete stellten und nicht wenig. Und zudem waren in anderen Ländern, hatten auch die Großgrundbesitzer eine eigene Wählerklasse. Das wollten die Liberalen einmal einführen, so die Höchstbesteuerten, haben aber die Christlich-Sozialen verhindert. 1909 war auch noch wichtig, es durften keine Minderjährigen mehr wählen, auch alle Menschen, die unter Quarantäne und Vormundschaft standen, durften nicht mehr wählen. Und früher war es ja möglich, dass ein Mann, ein vermögender Mann, der meinetwegen Familie hatte, Frau und Kinder, wenn er das Vermögen geschickt verteilte, halt seine Stimme hatte, die Stimme der Frau und die Stimmen der Kinder. Wenn er dann noch ein Unternehmen in Form einer Aktiengesellschaft hatte und noch irgendwo für einen Verein wählen konnte, dann konnte er einfach mehrere Stimmen auf sich vereinigen. Das wurde abgeschafft. Und es war jetzt so, auch in einer Ehe, wenn die Frau nach dem Zensuswahlrecht wahlberechtigt war, übte der Mann die Stimme aus, hatte dann aber nur eine Stimme, war auch er wahlberechtigt nach dem Zensuswahlrecht, hatten sie gemeinsam nur noch eine Stimme. Also es wurde jetzt einfach radikal der Missbrauch zurückgefahren.
Das heißt, so richtig selbstständig wählen konnten, wie Sie es ja schon gesagt haben, Frauen nur dann, wenn sie entweder ledig oder verwitwet waren.
Ja.
Fassen wir zusammen, 1909 war also ein ganz, ganz wichtiges Schlüsseljahr für das Frauenwahlrecht und schauen wir in der Geschichte quasi weiter. 1918 beziehungsweise 1919, das sind auch wichtige Jahre. 1918, da tritt das allgemeine Wahlrecht für Frauen in Österreich dann in Kraft. Da waren Männer und Frauen aktiv und auch passiv wahlberechtigt. Frauen konnten also auch kandidieren. Und bei der Wahl 1919 zur konstituierenden Nationalversammlung, da haben dann schon 82% aller wahlberechtigten Frauen ihre Stimme abgegeben, habe ich gelesen. 1919 war aber auch in Vorarlberg ein ganz spezielles Jahr, auch in puncto Frauenwahlrecht.
Also die Vorarlberger Landtagswahlordnung und Gemeindewahlordnungen wurden auch entsprechend adjustiert. Es fanden drei Wahlen statt, zur konstituierenden Nationalversammlung, zum Landtag und zu den Gemeindevertretungen. 1909 war auch die Wahlpflicht, die gesetzliche Wahlpflicht eingeführt worden. Und die wurde verlängert. Die Sozialdemokraten sprachen sich in der provisorischen Landesversammlung dagegen aus, weil die Frauen mit diesem überraschenden Geschenk des Wahlrechts noch nicht richtig umgehen könnten. Sie würden von ihren Männern indoktriniert. Nur die quasi sozialdemokratisch geschulten Frauen seien in der Lage, das Wahlrecht ordentlich auszuüben. Die Sozialdemokraten hatten berechtigt die Besorgnis, dass die Frauen überwiegend christlich-sozial wählen werden, was auch dann der Fall war. Das Spannende an 1919 in Vorarlberg war aber, dass ja auch eine Volksabstimmung über Beitrittsverhandlungen mit der Schweiz stattfand. Mhm. Und wäre Vorarlberg beigetreten, wäre es nicht nur einer der größten Kantone der Schweiz gewesen, sondern der erste und lange Zeit einzige Kanton, der ein Frauenstimmrecht gehabt hätte. Mhm. Auf Bundesebene wurde in der Schweiz ja erst 1971 das Frauenstimmrecht eingeführt, in den Kantonen ab 1959, zuletzt in Appenzell-Innerrhoden 1990.
Und das nur durch einen Gerichtsbeschluss.
Das durch eine höchstgerichtliche Entscheidung, mhm. Ja.
Das heißt, die Sozialdemokraten haben aber also den Frauen da wenig zugetraut oder waren die Sorgen berechtigt?
Die Sorgen waren völlig berechtigt. Also man war schon, es war auch in der internationalen Frauenrechtswahlbewegung Thema, dass die Frauen, die 1909 wahlberechtigt waren bei den Landtagswahlen, einfach überwiegend christlich-sozial gestimmt haben. Also seit 1870 dominierten die Christlich-Sozialen den Landtag und das blieb auch ab 1919 so.
Das passive Wahlrecht, das hatten Frauen in Österreich also bereits ab 1918. Frauen als Abgeordnete oder gar in der Funktion als Landesrätin gab es in Vorarlberg aber erst einige Jahrzehnte später.
Also wenn man sich die Kandidatenlisten anschaut, 1919 Landtagswahl, dann kandidierten 5 Parteien und nur 2 hatten Frauen auf der Liste. Es waren Sozialdemokraten, hatten 2 und die Deutschnationalen 1 und jeweils an unwählbarer Stelle. Mhm. Und in Vorarlberg, die ersten beiden Frauen, die Elfriede Bleikner, ÖVP und die Anna Meyer, SPÖ, wurden erst 1959 in den Landtag gewählt. Und mit Elisabeth Gehrer, ÖVP, 1990 die erste Frau in die Landesregierung. Also es brauchte 50 Jahre, bis überhaupt Frauen in den Landtag gewählt wurden und dann noch einmal eine Generation, bis eine Frau in der Landesregierung Sitz und Stimme hatte.
Da hat sich mittlerweile Gott sei Dank viel getan. Ja. Mittlerweile gab es schon Landtagspräsidentin und es gibt natürlich viele Landesrätinnen etc. Wo stehen wir denn derzeit aus Ihrer Sicht?
Ich denke, dass mittlerweile das eigentlich ein Nicht-Thema mehr ist. Es wird, also zumindest ist es selbstverständlich geworden, dass Frauen in den Parlamenten sind, dass sie in den Regierungen sind. Wir erleben das gerade momentan in Amerika, die Diskussion, die erste Frau, die Präsidentin werden könnte. Das heißt, Hillary Clinton hätte es ja auch schon werden können oder hat kandidiert. Ja. Aber bei uns, denke ich, ist es kein Thema. Wir hatten allerdings nicht gewählt eine Bundeskanzlerin. Aber zum Beispiel in Deutschland Angela Merkel war, glaube ich, 16 Jahre Bundeskanzlerin. Es ist keine Besonderheit mehr, zum Glück.
Herr Nachbauer, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
It might be true, I looked at you from time to time. You must have known, it was the vine that put this smile into my face. We might have danced a really slow, holy song. But it was late, and at the time the night was far too long. And if you thought I'd kiss you, thought that I'm going, completely wrong. How could you expect me to stay with you? You know I've got my man waiting for me to come home and tell him, baby, I'm back and I'm yours. Maybe
das war das Kulturmagazin von Radio Vorarlberg. Morgen gibt's uns um diese Zeit wieder. Für heute sagt Annette Raschner, danke fürs Zuhören.
See? Cecilia, come play your keys. Nightingale, sing for me. I know that we need to get out of this town. Open the lock, turn.
Es ist 21 Uhr.
Zugfahren wird Mitte Dezember im Schnitt um 4,9% teurer. In Ober- und Niederösterreich dürften mehr als 100 Diebstähle geklärt sein. Im Studio Andreas Lechner. Die ÖBB erhöhen mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember die Preise für Standardtickets um durchschnittlich 4,9%. Bei allen anderen Ticketarten ändert sich nichts, sagt ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder.
Also für uns ist wichtig, dass wir auch bestimmte Segmente, wo wir auch wollen, dass die Fahrgäste stärker reingehen, wie zum Beispiel Reservierungen, dort haben wir zum Beispiel gesagt, dass wir gleich bleiben. Aber auch unsere Nightjet-Tickets, die Preise bleiben auch unverändert.
Sagt Bernhard Rieder, der ÖBB-Konkurrent Westbahn will die Preise vorerst nicht erhöhen. Ein israelischer Panzer hat nach Angaben der Vereinten Nationen auf einen Beobachterturm der UNO-Friedensmission UNIFIL im Südlibanon geschossen. Bei dem Beschuss seien der Turm beschädigt und zwei Überwachungskameras zerstört worden, teilten UNO-Beobachter mit, die das israelische Militär auffordern, die Sicherheit von UNO-Personal und Eigentum zu gewährleisten. Die Unverletzlichkeit der Vereinten Nationen und deren Eigentum müsse respektiert gestellt werden, heißt es. Ein Paar aus Tschechien wird beschuldigt, mehr als 100 Diebstähle in Nieder- und Oberösterreich verübt zu haben. Großteils waren Motorräder, E-Bikes und Fahrräder die Beute. Der Gesamtschaden soll mehr als 400.000 Euro betragen. Robert Salzer fasst zusammen.
Die Polizei hatte zu Jahresbeginn einen Anstieg an Diebstählen von Zweirädern im Waldviertel und im niederösterreichischen Zentralraum festgestellt. In Fitis hat schließlich eine Zeugin ein verdächtiges Fahrzeug gesehen und der Polizei gemeldet. Die hat daraufhin ein Paar aus Tschechien ausgeforscht, das nach einer Fahndung im Bezirk Freistadt in Oberösterreich verhaftet worden ist, ein 37-jähriger Mann und seine 36-jährige Lebensgefährtin. In der Folge sind noch zwei weitere verdächtige Männer aus Tschechien als Mittäter festgenommen worden, wobei sich einer der Männer im Bezirk Freistadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat. Geklärt worden sind in der Folge die Diebstähle von 58 E-Bikes und Fahrrädern, 27 Motorrädern sowie Autoanhängern, Rädersätzen, Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen in Nieder- und Oberösterreich.
Der Lotto-Siebenfach-Jackpot ist geknackt. Eine Lottospielerin oder ein Lottospieler aus Kärnten hat den 5. Siebenfach-Jackpot in der Lottogeschichte gewonnen. Der Gewinn beträgt gut 10,9 Millionen Euro und ist damit laut Lotterien der dritthöchste je erzielte Lottogewinn in Österreich. Das waren die Nachrichten und damit zum Wetter.
Auf einigen der